Markus glänzt heute mit seinem Automobil-Mechaniker-Insider-Wissen.
Boah, da musst du verstehen, was eine Vergaserinnenbeleuchtung oder eine Kolbenrückholfeder ist oder welche Reifen da aufgezogen werden.
Thorsten hingegen kennt nahezu jede und jeden in Entenhausen.
Goofy, Donald, Daisy, Pluto und Minnie.
Und Hannah denkt über eine Jobalternative nach.
Was könnte ich denn anbieten? Und dann habe ich an die Segeltour auf dem Zürichsee gedacht.
Ich freue mich, in die heutige Runde einführen zu können. Zuerst sah ich einen Link zu einem neuen Werbefilm, einem neuen Spot von Airbnb, der auf einmal ziemlich weit wegging von der alten Idee, bloß Wohnungen bzw. Unterkünfte von Hosts an interessierte Kunden abzugeben, sondern sich vor allen Dingen auseinandergesetzt hat mit Airbnb Adventures and Discoveries. Discoveries bedeutet, dass Airbnb jetzt hingeht und kulturelle Führungen anbietet, Kochkurse anbietet, Sport- und Wellnessangebote. Und da horcht man dann schon auf, wenn ein Unternehmen mit einem Werbespot startet, der auf einmal neue Produktkategorien eröffnet, die vorher auf der Plattform nicht zu finden waren. Die große Meldung ist eigentlich, dass Airbnb horizontalisiert. Also sagt, in neue Anwendungen und neue Buchungsbereiche reingehen. Neben diesen Entdeckungen gibt es auch die Kategorie der Airbnb Services. Und da geht es darum, dass man Köche mieten kann, Fotografiekurse belegen kann, Massage, Spa-Behandlung, Personal Trainings, Haare, Make-up, Nagelpflege bis hin zu zubereiteten Mahlzeiten und Catering bestellen kann. Und das ist schon mal was anderes, als eine Wohnung irgendwo in einer fremden Stadt zu mieten. Und die Idee bei Airbnb ist, dass sie bei 260 Städten zusätzliche Services anbieten, um dem Kunden ein breiteres Sortiment anzubieten. Vor dem Hintergrund, wie Airbnb gerade aufgestellt ist, was sich so drumherum meldet und wie sich Plattformen versuchen, auch momentan weiterzuentwickeln, fand ich das sehr spannend. Und die simple Frage, die für mich dahinter steht, ist es der richtige Weg für Airbnb? Ist es zu kurz gesprungen? Ist es in die falsche Richtung gesprungen? Wie seht ihr das?
Die Entwicklung ist ja nicht ganz neu. Also es fügt sich ja einmal in diese Ausrichtung von Airbnb, eben mehr auf Marke zu setzen, mehr die Marke zu kommunizieren. Das, was wir eben auch schon mal im Podcast diskutiert hatten. Zum einen und zum anderen hatten sie ja schon mal diese Services eingeführt 2016 und dann eben seit 2023 pausiert, weil es anscheinend eben doch nicht so einfach lief, wie man sich das versprochen hatte. Grundsätzlich verstehe ich, warum Airbnb in diese Richtung gehen will. Also ich glaube, es unterstreicht reicht schon schön wieder den Gedanken, woher Airbnb eben mal kam, dass man mit den Menschen, die eben in den Städten leben, in den Ländern leben, eine Beziehung aufbaut, Kontakte aufbaut und das ist es ja heute nicht mehr. Also ich glaube, jeder kennt es, man bucht ein Airbnb, sucht irgendwo diesen Schlüsseltresor und geht dann in die Wohnung und hat irgendwie eine austauschbare Einrichtung und da ist nichts mehr von diesem Grundgedanken. Und dementsprechend finde ich es eben schon nachvollziehbar zu sagen, man schafft da wieder mehr Verknüpfung, mehr Erlebnisse und das dann auch so ein bisschen jenseits der ausgetretenen Pfade, finde ich vom Gedanken her schön und wird, finde ich, auch durch diesen Spot sehr, sehr schön kommuniziert. Ich habe da mal für meinen nächsten Urlaub auch mal geschaut, ob da irgendwie gute Erlebnisse dabei sein könnten und wo bin ich gelandet? Bei der Segway-Tour durch Biarritz. Und da dachte ich mir dann doch wiederum, ist das jetzt so besonders und speziell? Das wäre jetzt eben mein Zweifel an der Sache. Ich meine, Airbnb sagt selber, sie wollen kuratieren und da wirklich besondere Erlebnisse bieten. Und ich glaube, das wird einfach die große, große Herausforderung, dass man da nicht am Ende dasselbe Angebot hat wie auf Get Your Guide oder anderen Plattformen.
Der eine Punkt ist ja, es gibt immer noch so eine Airbnb-Romantik, wo sie daherkommen, Menschen mit Menschen und im Kern wohnst du da mit deiner Gastgeberin, deinem Gastgeber zusammen und rein theoretisch würde die oder der dir ja auch ein paar Tipps geben, was man am jeweiligen Ort alles so Schönes machen kann. Das ist ja so die Airbnb-Romantik. Und wenn ich jetzt auf dieses Angebot gucke, also insbesondere im Experience-Teil, dann habe ich so den Eindruck, da steckt einfach auch viel Markenkommunikation drin. Weil die Frage ist ja die, die du jetzt schon andeutest, mit dem Segway durch Biarritz fahren. Das klingt für mich jetzt, offensichtlich, Hanna, auch für dich, nicht besonders interessant und spannend. Die Idee, die da natürlich jetzt hier drin stecken müsste, ist, dass man hier Service anbieten kann, die eine gewisse Einzigartigkeit haben. Also wenn man jetzt auf das Urangebot von Airbnb guckt, dann haben die einen Wettbewerbsvorteil, weil letztendlich natürlich immer abhängig davon, wie viel Geld du einsetzen kannst und so weiter und so fort. Aber letztendlich kannst du die bessere Hotelsuite buchen. Ich habe jetzt noch nicht die Fantasie zu sehen, warum ausgerechnet unter einem Airbnb-Label jetzt bessere Services, Experiences angeboten werden sollen. Wie das gehen soll, da fehlt mir die Fantasie.
Also ich glaube auch, dass wenn man das vom Markenkern aufzieht, da kann man ein paar Verbindungen finden und ich glaube auch, dass das zusammenpasst. Ich möchte mal gerne so ein bisschen auf die Plattformökonomie eingehen und versuchen zu ein bisschen zu erläutern, warum ich glaube, dass die da schon einen spezifischen Ansatz fahren, den sie auch, glaube ich, schon wieder gut getestet haben und sich gut überlegt haben, in welche Kategorien sie jetzt reingehen, weil das waren ja vorher ganz andere, die waren ja noch schlimmer vergleichbar zu Get Your Guide. Und ich glaube, so ein Segway in Biarritz ist vielleicht für dich nichts. Ich hänge mich jetzt da mal auf. Aber let's talk about the long tail. Du musst ja erstmal ein Angebot haben, was du zeigen kannst. Und Plattformen haben immer das Henne-Ei-Problem. Du musst erstmal Angebot schaffen, damit es für die Kunden attraktiv wird. Du musst die Kunden dazu kriegen. Jetzt kannst du so eine Segway-Tour relativ schnell kuratieren. Die Frage ist, ob die in 3 Monaten noch dabei ist, wenn andere dazukommen und die Qualität des Angebots steigt. Insofern glaube ich, dass es sicherlich für die Frühadaptoren dieser Services nicht das Spannende sein wird. Aber die haben auch ein paar andere Sachen dabei, wo prominente Köche da unter den Entdeckungen auch wirklich dabei sind, die wirklich Dinge groß wuppen. Nun weiß ich aus einer anderen Plattform aus St. Gallen, hier Local Beanie, die so Experiences anbieten, dass die, die lokal wirklich gut sind, auch wirklich gebucht werden. Du musst das ja nicht mal buchen und ein Hotelzimmer nehmen, sondern kannst die Erfahrung auch einzeln buchen. Es gibt neue Kunden wiederum für die, die ein Bett haben wollen und dergleichen. Also sind große Upselling-Potenziale drin, um sich, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, nicht in einer Customer Journey wie Booking.com aufzustellen und ein Taxi anzubieten und einen Flieger anzubieten. Da ist der Wettbewerb viel zu groß. Aber kuratiert mit einem Qualitätsanspruch, den Airbnb ja mal hatte, glaube ich, ist das schon eine sehr smarte Sache. Und dann gibt's noch was anderes. Die Kameraden haben momentan in einigen Städten solche Probleme, dass ihnen die Wohnung gestrichen werden, weil sie halt Wohnraum den Bewohnern wegnehmen, dass die einfach gucken müssen, wo sie andere Angebote finden, die die Plattform attraktiv machen. Also das ist nicht nur irgendwie rein markenstrategisch gedacht, sondern da ist pure Geschäftsdenke hinter. Die müssen einfach weiterkommen momentan.
An dem Punkt sehe ich eben auch noch einen großen, großen Vorteil, dass jeder einzelne Mensch da sein Angebot hochladen kann. Und ich glaube, das ist das, was potenziell eben doch differenzieren kann. Also nachdem ich dann so enttäuscht war von diesem Angebot, habe ich mir mal darüber nachgedacht, was könnte ich denn anbieten? Und dann habe ich an die Segeltour auf dem Zürichsee gedacht.
Ja,
und da dachte ich mir wieder, wunderbar. Also ich meine, da hast du ja ganz andere Zugänge als eben auf den Plattformen wie Get Your Guide, wo alles sehr, sehr ja, in Richtung der Reisebusse geht und Reisegruppen mit den Fähnchen. Also ich glaube, da steckt schon Potenzial drin. Es muss jetzt eben da an Fahrt aufnehmen und ich finde, kommunikativ ist das ja schon sehr, sehr gut gemacht. Also nicht nur dieser Spot, den du angesprochen hast, sondern auch auf TikTok sind sie eben unterwegs mit diversen Videos, die in verschiedenen Top-Städten aufgenommen wurden und darauf abzielen, dass wenn Menschen nach Reisedestinationen auf TikTok suchen, bei diesen Angeboten landen. Und das ist natürlich wahnsinnig gut aufgegriffen, eben wie heute Informationssuche im Bereich Reisen funktioniert. Ich würde dem auch noch ein bisschen Zeit geben, aber momentan mit dem jetzigen Angebot ist es eben noch nicht auf den 100%.
Diese, was du angesprochen hast, Tanja, diese romantische Ausrichtung, Back to the Roots von Airbnb, also wirklich Privatpersonen, wie du das jetzt geschildert hast, aus persönlichem Interesse, die da auch einen Schuss Hobby drin sehen und sagen, ja, warum soll ich da nicht den einen oder anderen Franken Euro verdienen, so etwas anzubieten, kann ich mir vorstellen. Das andere ist die andere Welt sozusagen, die wir in Airbnb kennen, dass das denn doch Organisationen sind, die typischerweise dahinter stehen, die das hochprofitabel betreiben wollen. Also im Kern sehe ich eine riesen Gefahr, dass das einfach ein weiterer attraktiver Vertriebskanal ist. Also wenn ich jetzt an Bordeaux denke, weiß ich, wie viele Chateaus es da gibt, tolle Experiences, die machen jetzt schon ihr Business. Und dass da einer sitzt und sagt, okay, weiterer Vertriebskanal, wir haben ja noch ein paar Slots frei, dann gehen wir da mal hin. Warum nicht?
Hätte ich auch momentan überhaupt kein Problem damit.
Genau.
Und ich glaube, dass einfach das Airbnb-Potenzial der Kunden, die es dort gibt auf der Plattform, für andere eben attraktiv ist, um da auf der Supply-Side auch was zu bieten. Ich glaube auch nicht, dass die Ökosystem spielen wollen, sondern die wollen einfach neue, attraktive Dinge bieten, die die Leute mehr inspirieren. Und das finde ich einen guten Zugang. Nicht an alten Zöpfen, immer an der Journey lang, sondern da, wo es wirklich was bringt. Und ich nehme das mal jetzt auf. Guck dir mal die Services an. Vieles davon würdest du in einem Hotel auch kriegen.
Was man bei Airbnb immer noch sehen muss, das ist ja eine Marke, die weltweit agiert. Ja, und die Probleme, die wir zum Beispiel in Deutschland sehen, in den Großstädten, die gibt's in anderen Regionen der Welt so nicht. Es ist ja nicht so, dass Airbnb im letzten Jahr schlechte Geschäfte gemacht hat. Also wenn ich mich recht entsinne, haben die im letzten Jahr einen Rekordumsatz eingefahren und zudem ist Airbnb profitabel. Also deren Business läuft ohne jede Frage. Also das ist so ein bisschen zur Relativierung, wie stark stehen die wirklich mit dem Rücken an der Wand.
Und sie haben eben den großen Vorteil, dass man sie eben weltweit kennt. Also im Vergleich zu diesen sehr, ja, in Anführungszeichen Insellösungen, Get Your Guide in Europa, dann Waiter in den USA, das sind ja alles unterschiedliche Lösungen. Und ich glaube, da gibt es schon wahnsinniges Potenzial, dass man, wenn man einmal da in den Köpfen drin ist, das weiter pflegt und halt auch deutlich mehr Interaktion aufbaut. Nicht 2 bis 3 Mal im Jahr nur, sondern vielleicht eben kontinuierlich. Dann würde ich gerne im zweiten Thema mit euch über die Entwicklung bei Roblox sprechen. Die Gaming-Plattform Roblox bewegt sich immer mehr in Richtung E-Commerce. Bereits im vergangenen Jahr hat die Plattform eine Kooperation abgeschlossen mit Shopify und Shopify zum ersten E-Commerce-Partner ernannt. Dann folgten Testläufe im vergangenen Jahr und jetzt Mitte Mai erfolgte der breitere Start. Konkret wurden 2 neue Funktionen eingeführt. Da handelt es sich einmal um die Shopify-Integration, die es Marken ermöglicht, physische Produkte direkt und nahtlos im Roblox-Erlebnis zu verkaufen. Also Menschen, die auf der Plattform unterwegs sind, Spiele spielen, sich austauschen, können direkt Produkte von Marken kaufen, die ihnen dann zugesendet werden, ohne dass sie die Plattform verlassen müssen. Das ist auch nochmal der große Unterschied. Man wird nicht auf weitere Websites oder Plattformen weitergeleitet, sondern kann den Kauf auf Roblox direkt abschließen. Dann gibt es noch ein anderes Programm, welches Marken ermöglicht, Off-Plattform-Käufe mit Avatar-Items zu verknüpfen. Also wenn ich mir beispielsweise im echten Leben ein paar Schuhe kaufe, kann das digitale Pendant eben auf Roblox freigeschaltet werden, sofern die Marke jeweils diese Funktion einsetzt. Damit können eben nicht mehr nur virtuelle Güter jetzt über Roblox verkauft werden, sondern auch physische Produkte. Aktuell sind diese beiden Funktionen nur in den USA verfügbar, sollen aber dann auf die weiteren Märkte ausgeweitet werden. Also es steckt schon viel Motivation von Roblox da drin. Und die Partnerschaft mit Shopify ist jetzt nicht exklusiv angedacht. Potenziell könnten weitere E-Commerce-Plattformen folgen. Als Kontextinfo, die aktuellen Nutzerzahlen von Roblox täglich sind rund 98 Millionen Nutzer auf der Plattform unterwegs. Meine Frage jetzt an euch. Meint ihr, das ist die Zukunft des Handels? Wird man in der Zukunft auf die heutigen Online-Shops schauen, so wie man heute auf die statischen Websites des Web 1.0 schaut und sich denkt, was war denn da los? Wird das immersive Shopping auf den Gaming-Plattformen zum Standard? Was denkt ihr?
So apodiktisch würde ich das nicht sagen. Ohne Frage ist das ein weiterer Channel, in dem man digitale Güter kaufen kann und eben jetzt auch physische Güter. Warum macht das Sinn? Ganz schlicht, weil 98 Millionen Menschen täglich auf Roblox unterwegs sind, dort Zeit verbringen und damit natürlich aus Sicht der Industrie potenzielle Kundinnen und Kunden sind. Und Shopify ist bewährt, ist etabliert. Millionen von kleineren Unternehmern, Influencer und Influencerinnen, wer auch immer, nutzen Shopify als Software, um E-Commerce zu betreiben und jetzt eine Möglichkeit zu bekommen, das in der Welt von Roblox zu machen. Ich bin auch ziemlich überzeugt, dass das funktionieren wird.
Anna, du hast es angedeutet aus diesen klassischen In-Game-Shopping-Möglichkeiten oder Sales-Möglichkeiten. Man muss sich einfach nur mal vor Augen halten, was Menschen ausgeben, um eine neue Waffe zu kriegen auf World of Warcraft etc. Da ist ein Riesenmarkt dahinter. Und ich glaube, dass das alleine mit der Masse von 98 Millionen, da kann ich dir nur beipflichten, Thorsten, das ist ein Riesenpotenzial, wo du einfach sagen kannst, da kommen schon ein paar zusammen. Was ich noch wichtig finde, ist, das demokratisiert das Ganze so ein bisschen, weil Shopify ist ja eine modulare Lösung, die man relativ schnell einsetzen kann. Und das gibt jedem die Möglichkeit, auch in kleineren Fraktionen da unterwegs zu sein. Was mich so ein bisschen kritisch macht, da kollaborieren wieder 2. Weil du immer wieder davon hörst, dass 2 da irgendwie, ich nehme einfach nur mal Burberry und Minecraft. Oder wer überall kooperiert und wer was macht und Nike mit dem und rauf und runter und links und rechts. Ich glaube, da ist schon so ein bisschen Vorankündigungspolitik drin. Wir sind in dem Feld aktiv und wir können was tun. Und das wäre so das ein bisschen, was ich aus der Nachricht rausstreichen würde und so ein bisschen kritisieren würde, dass mir dann noch die persönliche Euphorie zur Nachricht fehlt.
Das würde ich aber gar nicht so bestimmt eben sehen, weil das ist ja wirklich gerade mal der Unterschied, dass es nicht in diese Richtung abzielt, eben klassische Nachricht, wir machen da mal was und wir probieren da mal was aus, sondern es ist relativ stark auf die Anwendung ausgerichtet. Es gab diese Pilotprojekte unter anderem mit Walmart, haben sich sehr, sehr bewährt, oder Beetlejuice war eben das andere Beispiel. Und dementsprechend würde ich da jetzt mal wirklich eine konkrete Anwendung dahinter sehen. die es wirklich einer breiten Masse ermöglicht, über diese Plattform Produkte zu verkaufen. Und dementsprechend finde ich es eben sehr einleuchtend und sehe da absolut das Potenzial drin. Was natürlich schon noch die Frage ist, inwiefern können jetzt die Kids, und es sind vor allem eben, es ist ja nicht mal mehr Gen Z, sondern auch schon Gen Alpha eben auf der Plattform unterwegs, inwiefern können da Käufe stattfinden? Inwiefern ist es auch sinnvoll, dass da solche Verkäufe stattfinden? Ich finde, das ist schon nochmal ein Punkt, den man zur Debatte stellen müsste. Aber du sagst es, also die In-App-Käufe oder In-Game-Käufe finden so oder so statt. Dann ist wahrscheinlich der Verkauf von physischen Produkten gar nicht mehr so ein weiter Weg dann.
An der Stelle muss man wirklich darauf hinweisen, dass das kritisch zu sehen ist. Weil, Anna, wie du sagst, ein Großteil der User und Userinnen sind Kinder. Auf der anderen Seite, weniger kritisch gesehen, sondern hier spricht der Marketing-Professor, ist halt eine Koalition von Zweien, die wissen, wie es geht. Roblox ist ein etabliertes Game und Shopify ist die oder zumindest eine von den großen E-Commerce-Software, die hervorragend funktionieren.
Naja, und die Botschaft dahinter ist ja auch easy as Shopify. Selbst das kriegen wir für dich hin. Nochmal, ich glaube, dass das was mit Markenallianzen zu tun hat, dass da zwei sich zusammentun, die da auch noch eine Botschaft hinter haben. Ich sehe es bloß nicht jetzt als Crime of the Century and not of the Decade. Also es ist der nächste Schritt, der sich, glaube ich, abzeichnet. Und ich glaube, es ist richtig, dass die beiden den gehen. Mal gucken, wie es weitergeht mit den In-Game-Sales. Bin mir da nicht so sicher, dass das so richtig reißt, aber sie probieren es.
Na, dann ist halt eben die nächste Frage, inwiefern wird es von den Entwicklern adaptiert, von den Influencern oder Creators auf der Plattform? Also wenn das adaptiert wird, das ist dann nochmal eine völlig neue Dimension der Creator-Economy. Also wenn eben nicht nur die etablierten Marken dort darüber ihre Produkte verkaufen, sondern eben die Personen, die wirklich meinungsführend sind auf Roblox. Und da sehe ich schon nochmal einen wichtigen Punkt in dieser Entwicklung. Was man noch sagen muss bei den Kindern, es wird ja eben gesagt, erst ab 13 muss man schon nochmal dazu sagen, aber es ist natürlich die Frage, wie dann die Umsetzung aussieht.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Es geht um zwei wunderbare Marken. Zum einen geht es um Disney, oder ich muss präziser sein, es geht um Mickey Mouse and Friends. Und zum anderen geht es um die Formel 1. Schon auf den ersten Blick denkt man sich, das sind zwei Partner, die unbedingt zusammengehören. Und genau das wird passieren. Ab 2026 werden die Formel 1 und Mickey Mouse and Friends zusammenarbeiten. Das wurde gerade angekündigt und auch mit wunderbaren Fotos begleitet, auf denen man einen Formel 1 Rennwagen sieht. Davor steht ein leibhaftiger Formel 1 Fahrer, Grosjean, neben einer Mickey Maus. Meine Frage, die sich jetzt hier abzeichnet, ist natürlich, warum macht das Sinn? Vielleicht zum Hintergrund, seit 2016 befindet sich die Vermarktungsseite der Formel 1 in den Händen eines amerikanischen Medienunternehmens, Liberty. Die haben die Formel 1 wieder auf den Erfolgspfad zurückgeführt. Liberty hat Verschiedenes gemacht, um die Formel 1 besser zu vermarkten. Fängt natürlich mit dem Produkt an, dass man daran gearbeitet hat, am Qualifying, am freien Training, dass man Sprintrennen eingeführt hat, dass man sich Gedanken gemacht hat, dass mehr oder weniger die Spieße alle gleich lang sind, damit man ein bisschen mehr Wettbewerb hat, was dann auch mehr oder weniger gut geklappt hat, wie man an den Seriensiegen von Verstappen gesehen hat. Vor allem hat man die Formel 1 brutalst internationalisiert. Traditionell wurden die meisten Rennen in Europa gefahren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Inzwischen gibt es 3 Rennen alleine in den USA. Es gibt unzählige Rennen in Asien. Und drittens hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie man die Formel 1 breiteren Bevölkerungskreisen näher bringen kann. Das Highlight war natürlich hier die Netflix-Serie Drive to Survive. Die ist jetzt in der 7. Staffel und für mich immer noch überraschend war man damit in der Lage, auch Frauen, junge Frauen für die Formel 1 zu begeistern. Wir alle wissen auch, im Juni wird ein Spielfilm rauskommen zur Formel 1 mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Unter anderem einer der Produzenten ist Lewis Hamilton. Diese Formel 1 ist eine Marketingmaschine, die weltweit agiert und immer mehr Bevölkerungskreise erreichen will und offensichtlich auch erreicht. Wie ordnet ihr jetzt diesen angekündigten neuen Schritt ein? Denn eine Kooperation mit Mickey Mouse and Friends zielt ja eindeutig auf Kinder. Denn die Friends von der Mickey Mouse sind Goofy, Donald, Daisy, Pluto und Minnie. Also es geht nicht um andere Franchises von Disney, sondern es geht tatsächlich um Mickey Mouse und Friends. Also es geht um die Zielgruppe der Kinder, die die Formel 1 erreichen will. Und die andere Frage ist natürlich, was hat Disney davon?
So wie du es beschrieben hast, würde ich fast mitgehen, ist es eine Marketingmaschine, die jetzt logisch durchdekliniert, wo das Geschäft wachsen kann. Und ich glaube, diese Geschichte, dass man sagt, die jüngeren Zielgruppen sind für die Formel 1 attraktiv, halte ich für absolut richtig. Ich würde aber auch noch so eine andere Komponente sehen, die da heißt Emotionalisierung der Marke Formel 1. Die ist technikgeprägt, das ist Wettbewerb, das ist Hardcore. Da musst du verstehen, was eine Vergaserinnenbeleuchtung oder eine Kolbenrückholfeder ist oder welche Reifen da aufgezogen werden und. Und jetzt kommt so ein Element rein, das mit Spaß, mit Lust, mit Slapstick fast das Ganze anreichern kann. Und ich würde sagen, das spricht nicht nur junge Kunden an oder junge Menschen, sondern das hat für ganz viele eine emotionale Komponente, die vielleicht in anderen, du hast es schon gesagt, in anderen Kulturkreisen noch besser wirkt als bei uns in Europa und logischer ist. Wenn ich jetzt an Indien denke oder dergleichen, wo eine Spielerei immer mehr gefragt ist, dann denk an immersive Spots oder immersive Filme, die man draus machen kann mit einer guten KI-Animation. Also da sind schon Dinge drin. Und Mickey on the Racetracks, das ist eine Geschichte, die kann man gut erzählen.
Ja, ich habe mir dieselbe Frage gestellt. Wer hat jetzt da mehr davon und was hat Disney davon? Also wenn man jetzt mal wirklich nur auf die Formel 1 schaut, ihr habt es gesagt, das fügt sich ein in viele, viele Maßnahmen und da sind ja auch viele weitere Kooperationen dabei, jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, also Barilla kürzlich, LVMH als Gesamthaus, als Sponsor in der Formel 1. Also da spürt man ja schon, dass da ordentlich Bewegung drin ist. Und jetzt im Hinblick eben auf diese Disney-Kooperation, ich denke auch, es geht primär eben darum, den Sport anders zu erzählen. Und wenn ich jetzt auf vergangene Beispiele schaue, wie beispielsweise 2023, wo Disney mit der NFL kooperiert hat und eben Echtzeit dieses Spiel mit den Charakteren von Toy Story übertragen hat. Also das ist ja wirklich was. Oder eben die NBA-Partnerschaft, wo ebenfalls eine animierte Übertragung stattgefunden hat. Und das kann ich mir in gleicher Art und Weise sehr, sehr gut vorstellen, wenn man jetzt an die Formel 1 denkt, dass dann eben vielleicht Mickey Mouse hinterm Steuer sitzt, wer weiß so. Also ich glaube, das zu erzählen, das funktioniert schon und das funktioniert nicht nur in einem Netflix-Format, das funktioniert auch in einem Disney-Format, kann ich mir sehr gut vorstellen und da steckt eben wahnsinnig viel Möglichkeit an kommerziellen Geschäften drin. Also nicht ohne Grund wurde ja diese Nachricht auch von der Sparte Consumer Products bekannt gegeben. Also es ist, denke ich, kein klassisches Sponsoring, sondern steht im Vordergrund eben da Merchandise, dieses Geschichten erzählen und übertragen. Ich denke, das ist der Fokus dahinter. Und was dann ja doch schon auch noch spannend ist, wenn man auf Disneys Pläne schaut. In Abu Dhabi ist jetzt der erste Freizeitpark im Nahen Osten geplant und der liegt auf exakt derselben Insel wie die Rennstrecke, auf der das finale Formel 1 Rennen ausgetragen wird.
Ich sehe Vorteile für beide Seiten. Auch wenn ich auf den ersten Blick sehr, sehr erstaunt war. Aber das ist natürlich auch mir persönlich zuzuordnen. Und ich habe halt ein sehr geprägtes Bild, was Formel 1 ist. Also was Formel 1 heute darstellt als Marke, ist halt etwas anderes, was in meinem Hirn herumtobt, wo halt da Menschen um den Kreis fuhren, die Niki Lauda hießen. Was wir heute haben, ist eine ganz andere Show. Ich denke eben auch, Hanna, was du erwähnt hast und Markus, du ja auch, die Welt ist viel größer als unsere kleine europäische Sicht. In Asien, zum Beispiel in Abu Dhabi und natürlich auch in den USA, geht es darum, ein ganz anderes Glamour-Produkt vorzustellen. Und dort in dieses Glamour-Produkt einen Schuss Disney reinzupacken, ist natürlich sehr, sehr spannend. Und umgedreht natürlich auch. Bei Mickey Mouse und Friends haben die garantiert schon durchdekliniert, welche Produkte sie anbieten können, wo sie in ihren Freizeitpark, Hanna, du hast gesagt, eine Experience, eine Formel 1 Experience aufbauen können und wo sie welchen Content auch immer entwickeln kann, Mickey Mouse auf dem Racetrack, wie du es gesagt hast, Markus.
Ja, ich glaube, da ist noch kein Ende im Verständnis, wo die Formel 1 hingehen kann, sondern da öffnet man neue Räume und das sieht man halt, seitdem Liberty Media das macht. Das ist eine Vorwärtsstrategie. Es gehen Dinge auf, die vorher nicht denkbar waren. Und insofern kann man nur hoffen, dass da noch ein paar andere Sachen kommen. Auch so ein Lightsaber-Fight im Formel 1-Auto fände ich auch nicht schlecht, mal ganz ehrlich.
Fast so gut dann wie das Pasta-Essen an der Strecke mit Barilla, ne?
Genau, richtig, ja.
Also ich bin ja Profisport- Romantiker. Und dieses immer mehr Entertainment in Profisport reinzupacken, das geht mir zunehmend wirklich auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich wirklich zunehmend back to the roots unterwegs. Sportarten, wo es doch im Kern um den Sport und nicht um die Show drumherum geht. Aber da bin ich offensichtlich immer mehr Teil einer Minderheit.
Sometimes you're not part of the target group.
Das war's für heute. Airbnb erweitert die Angebotspalette um die Produktkategorien Entdeckungen und Services. Macht es Sinn, neben Unterkünften auch zum Beispiel Kochkurse oder kulturelle Führungen sowie Personal Trainings und Nagelpflege auf der Plattform anzubieten? Welche Herausforderungen stellen sich im Marketing? Die Gaming-Plattform Roblox kooperiert mit der E-Commerce-Software Shopify. Auf der Plattform können jetzt direkt nicht nur virtuelle Güter, sondern auch physische Güter gekauft werden. Sieht so die Zukunft des E-Commerce aus? Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Die Formel 1 und Mickey and Friends werden ab 2026 kooperieren. Was ist der Hintergrund? Welche Vorteile versprechen sich die beiden Partner? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Yeah.